Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully Compact Podcast. Wir, das sind einmal ich, der Jonas, und mir virtuell gegenüber der Lennart.
Hi.
Ja, zwei Wochen ist her und jetzt sitzen wir hier an einem schönen Mittwochabend, Pokalabend ja heute Abend auch noch, bei dir in der Stadt sogar, oder? Ja. Berlin ist in
richtig,
Berlin,
ja.
Ne? Gegen ja. Kaiserslautern.
Ja, ich bin sehr gespannt. Das ist für beide Teams wahrscheinlich das größte Spiel seit ein paar Jahren.
Also gestern Abend, also bei uns gestern ja zumindest, hat sich ja Fortuna Düsseldorf im Elfmeterschießen durchgesetzt gehabt und damit ja auch, also klar, waren eh ein Zweitligaduell, so wie ja jetzt auch. Das heißt, im Halbfinale mit ein bisschen Losglück hast du dann am Ende zweimal zweite Liga drinne und wenn du dann halt ja, Glück hast, spielst du auch noch gegen denjenigen. Das heißt, Pokalfinale in Berlin ist nicht weit weg an sich.
Ja, und ich würde sehr cool finden, wenn Hertha das schafft, weil das ja wirklich so eine Riesengeschichte ist unter Hertha-Fans, dieser Traum vom Pokalfinale. Und so einfach wie dieses Jahr wird es wahrscheinlich lange nicht mehr. Und deswegen ist halt auch die Fallhöhe heute im Spiel ziemlich hoch. Weil du solltest es eigentlich schon gewinnen.
Ja. Also, gut, was los bei dir im Hintergrund?
Ja.
da geht schon, sind die KS Kaiserslauterner in Berlin angekommen.
Ich wohne tatsächlich nicht weit weg vom Olympiastadion.
Ah,
aber
okay. Ich bin auch ehrlich, ich glaube, also sollte es wirklich so sein, dass die ins Finale kommen, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die das dann noch wuppen könnten. Also, dass dann ja. Die Kraft, die dieser Verein hat, in dem Sinne so mobilisiert wird, dass man sich da so reinfightet und so eklig spielt. Weil egal, gegen wen du spielst, also ich glaube, Gladbach wäre dann noch die dankbarste Aufgabe. Stuttgart hat man jetzt auch in den letzten Spielen gesehen, dass wenn es dann gegen tiefstehende Gegner geht, hast du auch deine Schwierigkeiten. Und auch Leverkusen, das hat man ja auch zuletzt gerade auch im Spiel gegen Gladbach zum Beispiel, die einfach solide verteidigt hatten, oder nicht nur solide, sondern einfach ja. Sehr, sehr gut verteidigt hatten, hat man das gesehen. Also, warum nicht, ne?
Ja, klar, also gerade im Finale kann alles passieren, aber ich glaube trotzdem, damit Hertha eine Chance auf den Pokalsieg hat, muss entweder Stuttgart oder Gladbach Leverkusen ausschalten. Weil ich glaube, dass da der Qualitätsunterschied dann doch zu krass wäre zwischen Hertha und Leverkusen.
Ja. Ja, also klar, darf man gespannt sein. Ja. Aber ich glaube aber auch nicht, ja, also beim VfB kann ich es mir eigentlich auch schon fast nicht vorstellen. Also die hatten so wenig Patzerpotenzial eigentlich jetzt auch in den letzten Wochen. Also klar, so Gladbach und Bochum, aber ja. Das waren, glaube ich, sehr besondere Spiele dann mit in Gladbach. Du kommst frisch aus der Winterpause raus und pennst eigentlich noch halb und in Dortmund da mit einer Dreiviertelstunde Halbzeitpause. Ne?
Ja, stimmt.
Also, schwierig.
Wann spielen die nächste Woche dann, ne?
Genau, also heute ja noch.
Der Pokal.
Genau, heute gibt es ja dann Hertha gegen Lautern und dann ist nächste Woche Dienstag Stuttgart gegen Leverkusen in Leverkusen. Und Mittwoch Saarbrücken gegen Gladbach.
Ja.
Also, ich glaube, es ist gute Chancen, dass wenn wir das nächste Mal aufnehmen, wir wissen, was das Halbfinale ist und dann
ja.
Weiter quatschen können. Ja, was erwartet euch in dieser Folge? Wir haben beide gedacht, dass heute eigentlich Deadline Day ist und damit das ganze Thema Transfers eigentlich vorbei wäre. Uns dann aber aufgefallen, wo wir beide uns nochmal informiert hatten, dass das erst am 1. Februar ist. Aber trotzdem kann man so ein bisschen drüber sprechen, was überhaupt passiert jetzt in der Winterpause, weil das ist überraschend wenig eigentlich. Also ich hätte wirklich gedacht, dass jetzt in der Wintertransferpause oder Transferphase mehr passiert.
Ja, also es ist halt vor allem, also Sancho war auf jeden Fall der spektakulärste Transfer.
Absolut,
aber
ja.
Sonst, wie du schon sagst, ist wirklich relativ wenig passiert. Gerade auch Überraschungsteams haben, also Stuttgart zum Beispiel hat niemanden verloren. Und generell gab es auch, finde ich, wenig Gerüchte in Richtung Abgangsseite. Und auch zugangsmäßig ist nicht viel passiert, ne.
Ja, also ich glaube sogar im Gegenteil. Ich meine, gerade bei diesen Überraschungsteams wurde ja relativ klar gesagt, da passiert nichts mehr. Ja, auch bei Guirassy und so. Es ist ja jetzt auch nichts mehr passiert und da wird ja auch jetzt nichts mehr passieren. Dementsprechend, ja, auch Leverkusen. Ich glaube, da gab es ja jetzt zumindest mal auf Trainerseite immer mal wieder die Befürchtung, dass jetzt schon was bekannt gegeben werden kann für Sommer. Aber da ist ja auch noch gar nichts passiert. Und auf der anderen Seite, ja, auch Leverkusen, ja, schon jemand mal geholt, zumindest mit
Ja.
Borja Iglesias. Ja.
Muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich, also ich kenne den Spieler natürlich, aber ich kann dir über den Spieler eigentlich gar nichts sagen. Also das ist für mich eine komplette Überraschung.
Also ich kenne ihn nur aus FIFA und Football Manager, weil er einer der Spieler ist, die eigentlich
Ja.
immer irgendwie angeboten werden.
Ja. Aber ich, also ich finde, grundsätzlich ist es ein cleverer Transfer von Leverkusen. Weil einfach, weil man nicht einschätzen kann, wie lange Boniface wirklich raus ist. Und du, finde ich, jetzt in den Spielen schon gesehen hast, dass Schick wahrscheinlich noch Zeit braucht, um richtig reinzukommen.
Ja.
Oder er einfach in diesem System nicht so gut funktioniert wie die Jahre davor. Und es ist ja kein Zufall, dass sie zwei Last-Minute-Siege und jetzt kein Tor gegen Gladbach gemacht haben, obwohl ja genug Chancen da waren in allen Spielen. Und deswegen glaube ich, ist das zumindest, um mal eine Konkurrenzsituation im Sturm zu erzeugen, ein cleverer Transfer.
Absolut. In München soll ja noch ein bisschen was passieren. Jetzt nach dem Spiel gegen Union war es ja, glaube ich, wo Coman runter musste.
Ja.
Ja. Oder war das Werder?
Nee. Es war Union oder jetzt am Wochenende, ich weiß gar nicht.
Okay. Was war jetzt am Wochenende? Gegen wen haben sie da gespielt?
In Augsburg. Ja, ich glaube, es war gegen Augsburg.
Ah.
Aber ich will mich
Stimmt.
auch nicht festlegen.
Ja, dann auf jeden Fall da eine Verletzung für Coman oder von Coman oder bei Coman, die jetzt auch wieder langwieriger ist. Heißt, man hat einen Flügel weniger, der schon ja stark ausfällt. Jetzt hat man ja versucht gehabt, den Zaragoza-Transfer vorzuhandeln. Scheint ja gut auszusehen. Ansonsten wäre ja als Plan B, wie heißt er? Steven Bergwijn. Noch ein Thema.
Ja, würde ich beides interessant finden. Also Saragossa würde für mich deutlich mehr Sinn machen, weil du
Ja.
halt die Frage ist, was du mit Bergwijn machst im Sommer, wenn du ihn jetzt verpflichtest. Und andererseits glaube ich, wäre es zwar von der Kaderbreite her schwierig, aber es könnte aus meiner Sicht auch Bayern helfen, jetzt niemanden mehr dazu zu bekommen, einfach weil du dann gezwungen bist, Matistel außen spielen zu lassen, wo ich finde, dass er viel mehr Spielzeit verdient hat. Weil er immer, wenn er reinkommt, totalen Impact hat und ich ihn echt stark finde. Und ich glaube, dass ihm das persönlich, aber auch Bayern an sich, total helfen kann, wenn er jetzt erstmal zwangsläufig gesetzt ist, linksaußen. Ich weiß nicht genau, wie die Situation bei Gnabry ist, aber ich glaube, es dauert auch noch eine Weile. Deswegen ist es dann halt mit der Breite schwierig, ne? Weil ich glaube, du hast sonst nur noch Sané, der wirklich Flügelspieler ist.
Ja, und da muss ich auch sagen, dass bei Gnabry ja auch die Leistung jetzt nicht so
Ja.
überragend war, dass du sagst, da fieberst du hin, dass er wieder zurückkommt.
Ja.
Ansonsten haben die Bayern ja mit Sascha Boy, wie heißt
Boe, glaube ich.
er?
Boe.
Boy. 30 Millionen lese ich hier gerade bei transfermarkt.de.
Ja.
Einen teuren Rechtsverteidiger geholt.
Ja. Also ich finde auch, es ist viel Geld. Aber ich finde, der Transfer macht deutlich mehr Sinn als die anderen Rechtsverteidiger, die davor im Gespräch waren. Zum Beispiel ein Trippier oder ein, ich weiß gar nicht, wer der andere war, aber es war auch jemand Älteres auf jeden Fall. Wo du einfach, also bei Trippier war die Rede von so 15 Millionen oder so Ablöse und natürlich ein extrem hohes Gehalt, wenn er von Newcastle kommt, für jemanden, der über 30 ist auf jeden Fall. Und dann finde ich, ist Boey ein guter Transfer, weil du jemanden holst, der noch jung ist und du noch früh genug dran bist, wenn er das Potenzial hat, dass du quasi nur 30 Millionen bezahlst. Und die Wahrheit ist ja auch, dass Bayern jemanden holen musste für rechts hinten.
Ja, absolut.
Und ich glaube, dass das einfach die beste Option ist.
Ja, also der andere war, glaube ich, Nordin Mukiele.
Ah ja, Mukiele, ja.
Deswegen, also da jetzt, also klar, der ist jetzt noch ein bisschen jünger mit 26. Da jetzt aber halt einen Spieler aus seiner Prime rausgeholt, der ja auch nur für eine Laie da gewesen wäre. Mit Boye, einigen wir uns jetzt mal drauf, dass er so heißt. Holst ja zumindest mal einen Spieler, der noch sehr, sehr jung, also noch deutlich jünger ist, ist jetzt 23, also noch 3 Jahre jünger. Und das Potenzial zumindest mal hat, ja, irgendwann mal noch teurer verkauft zu werden. Also der ist ja, der hat 4 Jahre Vertrag, wenn er jetzt bei Bayern einschlägt und der wird mit Sicherheit am Samstag gegen Gladbach auch schon wieder auf dem Platz stehen, dann hast
Ja.
du, glaube ich, schon was gewonnen. Und er hat ja auch keine
Ja,
Konkurrenz auf der Rechtsverteidigerposition. Also ich weiß gar nicht, wer da jetzt am Wochenende gespielt gehabt. Das war doch auch wieder so eine ganz komische. Da hat man doch eigentlich mit vier Innenverteidigern,
Guerrero.
glaube ich, gespielt. Ja, Guerrero sogar, ja.
Was? Ja. Ja, absolut. Also vor allem hast du halt das Potenzial für einen höheren oder generell für einen Wiederverkauf, was du zum Beispiel bei einem Trippier überhaupt nicht hättest. Und selbst wenn er jetzt nicht explodiert bei Bayern oder den Schritt wirklich macht, kannst du ihn immer noch, wenn es wirklich nicht klappt, für relativ gutes Geld verkaufen, denke ich.
Ja.
Und deswegen ist der Transfer deutlich sinnvoller, finde ich.
Ja, denke ich auch. Dann ist der VfB momentan an Mo Dahoud dran. Da gab es ja zum, also man war sich, glaube ich, relativ einig beim VfB, dass man jetzt nochmal für das zentrale Mittelfeld jemanden holen musste und sollte, nachdem man ja wirklich eigentlich nur Karasor und Stiller hat, was ja die Hinrunde hinweg ganz gut funktioniert hatte, aber jetzt ja Karasor mal ausgefallen ist, Stiller gar nicht so die Möglichkeit hatte, mal durchzuatmen, was ja auch nicht gebraucht wird. Aber du hast halt gar keine Alternative dafür, weil das, was an Alternative da ist, ist dann schon wieder so in diese Kategorie Milot, also es wird offensiver. Und da wollte man jetzt, oder wird man jetzt entweder mit Dahoud oder Grujic, der da auch im Thema war, zumindest mal sich Abhilfe schaffen.
Also Dahoud würde ich super interessant finden, weil ich von ihm als Spieler sehr viel halte und ich glaube, dass er auch bei Stuttgart sehr gut reinpassen würde. Ist dann halt die Frage, er würde dann per Laie kommen wahrscheinlich, ne?
Genau, Laie mit Kaufoption.
Ja, also würde ich gut finden, weil er, finde ich, auch jemand ist, der auch nochmal das Potenzial hat, eigentlich den Schritt zu machen, wirklich Stammspieler bei einem größeren Team zu sein. Und er das ja weder bei Dortmund noch bei Brighton so richtig geschafft hat.
Ja, also ich glaube, das kann ihm schon nochmal gut tun, so ja, den richtigen Trainer an der Seite zu haben, weil ich meine, Hoeneß hat ja jetzt schon so ein paar Leute, also ich glaube, Paradebeispiel Maxi Mittelstädt, der aus Berlin gekommen ist. Ich würde nicht sagen, ganz ohne Selbstvertrauen, aber zumindest mal mit einer angeknacksten Stimmung aus einem Abstieg raus und eigentlich auch nie so richtig ernst genommen in Deutschland, finde ich. Weil, ich meine, es war halt
Ja.
so. Hertha Eigengewächs und alle haben dann gesagt, ja, der ist halt da. Und jetzt spielt der überragend Linksverteidiger. Also
Ja, ich glaube auch, das Feedback war nicht ausschließlich positiv, oder? Zu seinem Transfer im
nee,
Sommer.
gar nicht, gar nicht.
Ja.
Also ich glaube, es ist also klar, du hast so dieses Standard-Feedback, weil du jemanden ja, einer Mannschaft holst, die abgestiegen ist, zu einer Situation, wo du selbst in der Relegation warst. Das
Ja.
heißt, der Leistungsunterschied ist theoretisch gar nicht so groß, aber ich finde, gerade jetzt in der Abwesenheit von Ito hat er nochmal einen geisteskranken Unterschied gemacht. Also für mich in vielen Spielen auch einen Fixpunkt gewesen. Ich kann mich erinnern, ich glaube, das war sein erstes Spiel, wo er mal also für eine längere Zeit so 20, 30 Minuten gespielt hatte. Der hat einfach jeden Zweikampf hat er gewonnen. Der ist sofort die Linie hoch und runter gerannt, hat sich jeden Ball geschnappt. Und das war dann schon beeindruckend. Also, ja, wenn sowas bei Dahoud auch funktioniert, sehr gerne.
Ja, ich glaube halt, dass gerade auch Mittelstädt einfach ein gutes Beispiel ist für Spieler, die aufblühen in einer Mannschaft, die den richtigen Fußball für diesen Spieler spielt. weil ich glaube, er braucht einfach ein offensiv ausgerichtetes Team. Und deswegen hat es bei Hertha auch so lange nur so halb funktioniert. Und ich glaube, dass in Stuttgart generell eine gute Lage ist aktuell, um dahin zu wechseln, gerade für Spieler, wo es woanders nicht so ganz läuft, weil du, glaube ich, viele, viele Freiheiten hast und der Fußball zumindest versucht wird, sehr attraktiv zu spielen. Und das,
Ja.
was ja auch gut zu Dahoud passt.
Und ich glaube, du hast halt so bei den Transfers, die jetzt bisher getätigt wurden, ja auch immer gesehen, dass sie ein Händchen dafür haben. Und ich glaube auch, dass Sebastian Hoeneß da eine Vorstellung hat, welche Jungs brauche ich in meiner Mannschaft, damit es einfach noch kompletter wird. Und die Vorstellungen sind, glaube ich, sehr, sehr klar. Und deswegen ist man da, denke ich zumindest, kann man da auf den Trainer mal mindestens vertrauen, was da momentan passiert. Was heute noch dazu kam an News, Kevin Behrens wohl zum VfL Wolfsburg. Weiß ich noch, ich weiß gar nicht, ob das sogar mit der Folge war mit dem Wolfsburg-Fan oder ob das noch in unserer Saisonprognose war, aber wir hatten ja gesagt gehabt, ja, so ein Stürmer würde eigentlich fehlen jetzt nochmal so ein bisschen. Und dann ist ja eigentlich, also dann wurde noch dieser Armin Saar geholt, geliehen von Lyon. Jetzt sind natürlich über die Saison hinweg Thiago Tomasch verletzt, Lukas Metscher verletzt. Und du hast eigentlich nur Jonas Wind, der zumindest am Anfang der Saison gut funktioniert hatte. Ich glaube, was waren es, 5 Spiele, 6 Tore oder so, hat er einen guten Schnitt gehabt eigentlich. Armin Saar, wo ich noch nicht mal wüsste, ob er schon mal gespielt hat und wenn ja, wie viel.
Kann ich dir auch nicht
Fünf
sagen.
Spiele, 5 Kurzeinsätze. Also er hat auch nur 94 Minuten gemacht in diesen 5 Spielen. Also nicht so viel. Und den ja, Youngster bzw. U19-Spieler Cenan Pečinović. Ja, und jetzt holst du wohl Kevin Behrens.
Ja, also die Idee beziehungsweise der Transfer, einen Backup-Stürmer zu holen, ist ja richtig. Aber ich finde es, für mich, also ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, diesen Transfer. Du bezahlst mehrere Millionen, ich glaube zwischen 2,5 und 3,5 Millionen für einen 32-jährigen Stürmer, der seit mittlerweile 23 Pflichtspielen kein Tor mehr gemacht hat, was einfach eine unglaublich lange Serie ist für einen Mittelstürmer, der auch die meisten Spiele davon von Anfang an gemacht hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es keine bessere Option gab, als Kevin Behrens zu verpflichten.
Was ich gerade noch einwerfen kann, weil ich neben gerade auf Insta kurz war, Moda Hu gerade in Stuttgart gelandet.
Oh.
Dementsprechend wird es dann wohl morgen
Sehr gut.
Mittag einen Vollzug geben.
Sehr gut.
Kevin Behrens, also für mich auch ein absolut wilder Transfer, weil ich es überhaupt nicht verstehe, weil es überhaupt, also für mich überhaupt nicht mehr in die Philosophie des VfL Wolfsburg passt, weil da, wo es lief, unter Olli Glasner damals, wenn man sich die Transfers mal anschaut, da holst du einen Asta Wrangs, du holst einen Maxence Lacroix, du holst einen Sebastian Bornau, Riedle Baku, lass uns noch einen Kilian Fischer dazu nehmen, von mir aus auch einen Kevin Paredes, Jakub Kaminski, alles junge Spieler mit Entwicklungspotenzial, Matti Swanberg, auch noch einer,
Ja.
die nicht ihre Millionenverträge, also ne, hochgegriffene Verträge brauchen oder haben wollen, sondern erstmal klein anfangen und gucken, wo geht die Reise hin. Und ich finde, dass du jetzt schon wieder diesen Rückschritt machst auf einmal, indem du einen Vaclav Czerny holst. Also klar, die bringen natürlich Erfahrung rein mit 26 und so, aber es sind nicht die ganz, ganz krassen Spieler, die dich auf ein nächstes Level nochmal hieven, finde ich. Oder auch Lovro Majer für mich in Wolfsburg auch schon wieder so ein Transfer wie damals Julian Draxler. Also du holst ein
Ja.
Talent an sich, wobei Lovro Majer ja diesen Status als ewiges Talent ja schon fast hat. Jetzt 26 ist, bei Startrennen eine gute Rolle gespielt hat. Und ich finde mit 30 Millionen, was er glaube ich gekostet hat,
Ja,
musst du mehr
absolut.
abliefern.
Ja, absolut. Also ich habe nicht eine Aktion von Lovro Mayer im Kopf aus dieser Saison. Ich finde ihn auch super unauffällig. das kann nicht sein, wenn du 30 Millionen für den
Ja.
Spieler bezahlst.
Also ich hatte mal auf Threads hatte ich mal eine Diskussion gehabt, weil ich da auch gesagt habe, also so Lovro Mainyer für mich war so ein Gedankengang für mich in dem Moment, wo ich ein Wolfsburg-Spiel gesehen habe, für mich die größte Enttäuschung eigentlich als
Ja.
Transfer. Weil ich wirklich gedacht habe, wenn man ihn so ein bisschen bei Rennen verfolgt hat, dann war das für mich ganz klar, wenn der jetzt nach Wolfsburg geht, richtig eingesetzt wird, dann macht er da Scorer-Punkte en masse. Aber er macht einfach gar nichts irgendwie. Und dann wurde argumentiert mit, ja, der Junge braucht Zeit, aber ich finde, wenn du 30 Millionen kostest, dann hast du keine Zeit. Dann musst du von Anfang an starten und drinne sein.
Ja, und vor allem, selbst wenn, dann ist jetzt, finde ich, eine halbe Saison, muss auf jeden Fall genug Zeit sein für einen Spieler, der jetzt auch kein Talent mehr ist, um in der Liga anzukommen. Und das ist ja einfach überhaupt nicht. Und klar ist er auch nicht in einer einfachen Situation, weil es einfach bei Wolfsburg generell überhaupt nicht läuft, wo wahrscheinlich, oder der Verein, wo der Trainerstuhl auf jeden Fall am meisten wackelt im Moment, würde ich sagen.
Ja.
Weil Wolfsburg einfach unglaublich schwach ist im Moment.
Ja, also ganz klar. Also ich bin mal gespannt, wie lange das noch gut geht. Haben ja jetzt am Wochenende auch nur 1-1 gegen Köln gespielt.
Im
Das
Heimspiel,
ist
ja.
ja Heimspiel auch noch, genau. Also es ist schon wenig und dann auch, wenn die Leistungen, also diese individuellen Leistungen anschaust der Spieler, dass du da Jonas Winters mit 9 Toren, wo er natürlich dann aber auch irgendwie 5, 6 am Anfang der Saison gemacht hat. Danach kam ja relativ wenig. Und dann ist die Top-Torschützenliste Czerny 3, Meier 2, Paredes 2, Swarmberg 1. Und dann weiß ich jetzt nicht, wie viele Tore Wolfsburg geschossen hat in dieser Saison, aber das ist schon wenig. Und Top-Vorlagen ist 5, 4, 3, 3, 1.
Ja.
Und Lovro Mainyer damit dann auch seine 5 Scorer zusammen, aber es ist einfach zu wenig.
Ja, also du siehst es ja auch an der Tabelle mittlerweile. Du stehst auf Platz 11, hast eine Tordifferenz von minus 7, und das kann nicht sein mit dem Kader, den du hast, der auch in der Tiefe gut besetzt ist eigentlich, dass du so unattraktiven und erfolglosen Fußball spielst.
Ist
Und
eine
ich,
Europameisterschaft,
wenn es,
finde ich.
also Wolfsburg, ja, und im Moment haben sie nur Glück, dass es einige Teams gibt, die eine absurd schlechte Saison spielen, weil normalerweise mit der Punktausbeute, die sie haben, würde der Blick sogar eher nach unten als nach oben gehen.
Ja, absolut. Also ich finde auch, auf den Namen bin ich jetzt gerade noch mal gestolpert, Joachim Mehle zum Beispiel auch. Ja.
Ja.
Also wie viele, weiß natürlich nicht, wie viele waren dann am Ende interessiert, aber ist ja schon ein Spieler, der jetzt die letzten Jahre Champions League, Europa League gespielt hat mit Atalanta, eigentlich auf dem Zettel von vielen Vereinen stehen hätte oder stehen müsste. Und du kriegst ihn. Und du kriegst dein Potenzial wahrscheinlich echt wenig irgendwie rausgekitzelt.
Ja.
Das tut schon weh.
Also ich finde, mit dem Kader, den Wolfsburg hat, musst du mindestens in die Top 6 kommen, weil du bist auf jeder Position mindestens mal einmal extrem gut aufgestellt, finde ich. Du hast einen Wind vorne, du hast Zwanberg im Mittelfeld, du bist in der Abwehr gut aufgestellt. Also es für mich kann es fast nur an Niko Kovac liegen, dass die Saison so schlecht läuft.
Ja. Ja, ich bin gespannt. Also eigentlich, die Ziele sind gefährdet, weil ich glaube, mit dem Kader hast du schon Europa eigentlich attackiert, mit den Transfers, die du getätigt hast. Also, ne, man auch nochmal da zusammengefasst, Mele, Tomas, Czerny, Meier, und dann hast du ja auch die Leute, die jetzt, ich sag mal, unterm Radar gekommen sind und aber einfach performen. Also ein Cedric Ceesayger zum Beispiel, wahrscheinlich noch der beste Transfer, den sie getätigt haben, weil er einfach komplett einschlägt. Natürlich hast du auch einige Abgänge, Van de Ven, Metscher, die zwei tun natürlich extrem weh, weil sie dir gerade in der Rückrunde extrem geholfen haben, aber trotzdem ist Platz 11 mit 22 Punkten zu wenig und ich glaube, was auch immer am Stolz dann auch kratzt, ist, dass du hinter Heidenheim und sowas stehst.
Ja, aber ich finde, Cesiga ist auch ein gutes Beispiel, der am Anfang der Saison gesetzt war und für mich auch ziemlich gute Leistung gebracht hat. Und jetzt aber in diesem Jahr noch kein Spiel, also in den ersten 3 Spielen des Jahres keine Minute gespielt hat. Wo ich mich dann auch frage, wie das passieren kann.
Auf jeden Fall. Also vor allem, warum jetzt auf einmal wieder Lacroix spielt. Ich meine, Jens war, glaube ich,
Ja.
gesetzt als, dürfte dann ja Linksfuß sein, wenn er schon auf der linken Seite spielt. Oh nee, ist auch Rechtsfuß. Aber dass du da dann halt Lacroix spielen lässt, der eigentlich relativ wenig Argumente gesammelt hat jetzt in den letzten Wochen und Monaten für sich, finde ich.
Ja.
Also ich glaube, er hatte wirklich so ein richtig gutes Spiel. Und dann war relativ wenig da von ihm.
Ja, also wie gesagt, wenn man hier den Kader durchgeht, hast du wirklich sehr viele überdurchschnittliche Bundesligaspieler und dafür kommt einfach, ich finde, gerade spielerisch viel zu wenig mehr rum.
Das zu den Transfers. Ansonsten waren die Spieltage, glaube ich, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, auch sehr überschaubar einfach. So klar, die Bayern verlieren dann gegen Bremen und tun sich extrem schwer gegen Augsburg.
Gegen Union auch.
Union auch, ja. Denkst du, so im Titelrennen ruht man sich jetzt so ein bisschen auf dieser echt sehr, sehr krassen Hinrunde aus? Also auch Leverkusen ja zum Beispiel, ich glaube jetzt auch mit zwei Unentschieden hintereinander mal. Nee, stimmt, gegen Leipzig noch dieses Last-Minute-Ding sogar geholt,
Ja,
ne?
Leverkusen hat zwei Last-Minute-Siege und ein Unentschieden
Ja.
jetzt im Jahr. Ja, schwer zu sagen. Ich glaube, dass die Gegner auch gerade gegen Leverkusen, was zu Saisonbeginn vielleicht nicht der Fall war, sich jetzt wirklich von Minute 1 darauf beschränken, kein Gegentor erstmal zu kassieren, was du gegen Gladbach gut gesehen hast, die es zwar dann schaffen, aber was auch richtig ist, der Ansatz aus Gladbacher Sicht natürlich, aber du hast es einfach sehr schwer als Leverkusen, weil die Gegner wirklich so kompakt hinten drin stehen. Und bei den Bayern finde ich es schwierig. Also ich finde, sie kommen überhaupt nicht zu richtigen Torchancen oder zu wenig Torchancen. Verlierst gegen Werder das Spiel und gegen Union war es auch nicht gut, das Spiel. Du hattest zu wenig Toraktionen, gewinnst nur 1-0 gegen ein schwaches Team im Moment. Also ich bin sehr gespannt, wie das bei beiden weitergeht, weil beide ein bisschen schwächeln. Und ich glaube, also jetzt am übernächsten Spieltag ist ja schon das direkte Duell dann.
Ja, genau. 10.2.
Genau. Also das wird dann, denke ich, wenn Leverkusen das gewinnt, dann könnte es schon eine kleine Vorentscheidung sein. Weil es dann mindestens mal 5 Punkte wären.
Ja, du musst halt das Pensum so weiterfahren, ne? Also ich meine,
Ja.
ich glaube, bei Leverkusen ist so dieses, diese letzten 5 Spieltage sind so tückisch, weil du spielst gegen Dortmund und Stuttgart, für die es beide im Zweifel um Ähnliches geht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da irgendeine Mannschaft von beiden nochmal in Richtung Champions League geht, aber Meisterschaft meine ich, aber es geht mal mindestens um europäische Wettbewerbe. Das heißt, sie müssen diese Spiele eigentlich auch gewinnen. Und du hast dann noch so, genau, Eintracht Frankfurt, genau dasselbe. Und du hast dann aber noch Bochum um Augsburg, wo es eventuell noch um Klassenerhaltsentscheidungen geht. Das heißt, du hast kein Restprogramm, was dich. Ja, was dir Langeweile mitgibt. Auf der anderen Seite die Bayern, das ist ja jetzt natürlich interessant zu wissen, spielen auch gegen Stuttgart, haben Union, Frankfurt, also Frankfurt und Stuttgart haben sie beide gleich. Dann hast du Union, du hast Wolfsburg und du hast Hoffenheim, wo das ja tendenziell eher in Richtung Langeweile gehen könnte bei Wolfsburg und Hoffenheim aktuell.
Ja. Ja, das stimmt schon. Also wir hatten ja auch vor 2 Wochen drüber gesprochen, über die Meisterschaft. Und ich würde sagen, durch den Start ins Jahr jetzt diese 3 Spiele, ist für mich auf jeden Fall nochmal enger geworden. Also ich bin zwar immer noch, also wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich zwar immer noch Bayern sagen, aber ich finde Bayern wirklich für ihre Verhältnisse sehr schwach momentan. Und deswegen ist es für mich auf jeden Fall jetzt nochmal, sind beide nochmal deutlich enger zusammengerückt.
Ja, auf jeden Fall. Also Spannung weiterhin. Auch, ja, wenn wir beide sagen, dass die Spannung vielleicht ein bisschen hinfällig ist. Ich weiß nicht, ich glaube, hatten wir in der letzten Folge da so ein bisschen drüber gesprochen, dass man jetzt, also dass so nach dieser Winterpause eigentlich zu einem sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt kam, so von der Stimmung her. Also
Nee, ich glaube nicht.
okay, ich glaube, dann hatten wir vielleicht so off-Record drüber gesprochen gehabt, meine ich. Weil ich glaube, ich hatte
Kann
schon mit
sein.
dir drüber gesprochen gehabt, dass, also, dass meine Lust so auf die Rückrunde relativ gering ist.
Ja.
Ich weiß nicht. Also ich muss auch sagen, dass sich das jetzt auch nicht so richtig gebessert hat irgendwie. Ich finde irgendwie so die Spiele im Weiten irgendwie so. Du hast keine Konferenz, wo du dich richtig drauf freuen kannst. Oh geil, es ist eine
Ja.
Konferenz.
Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde auch, abgesehen von Werder, waren die ersten 3 Spieltage jetzt nicht berauschend. Also es war, du hattest ein paar Highlights wie Leipzig gegen Leverkusen, aber ja, du hast recht, vor allem die Konferenzen sind wirklich schwer anzuschauen teilweise, weil du auch einfach viele Spiele hast, die nicht wirklich interessant sind vom Matchup her. Du hast oft Außenseiter gegen Favoriten und dann teilweise auch oft Außenseiter-Teams, die für mich persönlich einfach nicht interessant sind. Und ich glaube halt, dass die Spannung und die Lust automatisch dann wieder größer wird, wenn es dann Richtung Saisonende weitergeht.
Ja.
Aber es stimmt schon, dass im Moment gerade die Konferenzen und Freitagsspiele schon hart sind teilweise.
Ja, also ich finde auch, also jetzt am Wochenende erwartet uns, glaube ich, eine bessere Konferenz. Du hast Bayern gegen Gladbach, du hast Freiburg gegen Stuttgart, auch Mainz-Werder finde ich zumindest von der Tabellensituation ganz interessant. Bochum-Augsburg, Darmstadt-Leverkusen, also erstmal wieder Top-Teams mal drinne. Also du hast ja alle drei Mannschaften, also die Top-3 hast du ja schon mal drinne und du hast ja auch zumindest mal zwei der schlechtesten Teams auch mit drinne, für die es halt um einiges geht aktuell. Deswegen
Und du hast tatsächlich mal
hätte
eine
ich schon mehr Bock
Konferenz
drauf.
ohne Hoffenheim und Wolfsburg, was
Ja.
eigentlich ist wahrscheinlich noch nie passiert diese Saison.
Und die spielen auch noch gegeneinander am Sonntag. Das ist dann auch noch ein Einzelspiel.
Achso,
Ja, aber auch da wieder so Topspiel ist zum Beispiel auch dann jetzt Köln gegen Frankfurt. So,
ja.
mit welcher Berechtigung? Also ich meine, wo die Spiele angesetzt wurden, wusstest du ja, okay, Köln ist Vorletzter, Drittletzter, was auch immer. Und Frankfurt ist, ja, sind die gerade auf einem europäischen Platz? Ja, sie sind Sechster,
Ja.
aber halt auch irgendwie interessiert sich dafür niemand, was eigentlich auch echt schade ist. Außer wahrscheinlich in Frankfurt die Leute, weil alle halt nochmal irgendwie zwei Plätze weiter oben schauen, weil sie dann so denken, ja, okay, was macht Stuttgart da überhaupt? Was macht der BVB? Leipzig auch Thema, ja, auch da Rose ja irgendwie mega am Wackeln. Und Bayern und Leverkusen, ne? Also so, du guckst ja gar nicht mehr auf diese Europaränge,
Ja.
weil die so fest verteilt sind jetzt gerade. Und Platz 6 ist halt derjenige, der es übrig hat.
Ja, das stimmt. Was für mich auch nochmal ein bisschen Spannung rausnimmt, ist einfach, dass im Abstiegskampf, dass du 3 Teams hast, die absurd schlecht sind in der Saison,
Ja.
und du zumindest im Moment überhaupt keine Spannung hast im
Und jetzt schon
Abstiegskampf.
5 Punkte Abstand hast.
Ja. Also wenn Union das jetzt am Mittwoch gegen spielen die heute? Union gegen Mainz, ja, ne?
Oh, das kann auch sein, ja. Nee, die spielen nicht
Ich
Februar
glaube.
erst. Ich glaube, die spielen nochmal eine Woche später erst. Ja, die spielen am
Auf
7.
jeden Fall,
7.
wenn. Okay. Aber wenn Union das gewinnt, dann stehen die letzten 3 quasi fest, weil dann sind es 8 Punkte auf Platz 15.
Ja. Das stimmt. Also ich finde es, wie gesagt, also so dieser Kampf irgendwie, also dieses Mittelfeld ist dieses Jahr so geisteskrank groß.
Ja.
Und dann aber auch mit so, ja, also auch nicht, du kannst ja auch noch nicht mal sagen, so da ist eine Mannschaft dabei, die fußballerisch über ihre Verhältnisse spielt. Außer jetzt vielleicht mal Heidenheim, ne? Aber damit du über Heidenheim oder Werder sprichst, müssen die wahrscheinlich auch noch mal irgendwie 10 Punkte mehr haben, würde ich sagen. Weil auch Freiburg
Ja.
Siebter, so ja, das ist noch schlechter als letztes Jahr. Hoffenheim Achter, dass die europäisch mitspielen, sollten sie eigentlich.
Ja. Ja, stimmt, wenn du die Tabelle anguckst, sind die einzigen krassen Überraschungen eigentlich nur Stuttgart und Union, vielleicht Heidenheim, aber wie du sagst, Heidenheim ist halt Zehnter, da redet man dann auch nicht so viel drüber. Aber ja, es gibt wenig krasse Überraschungen dieses Jahr. Und es fehlt unten einfach im Moment ganz schön die Spannung.
Ja, aber das musst du dir mal überlegen. So, du steigst als Dorfclub auf, wirst
Ja.
meist in der zweiten Liga, wo du mal so, wo, ich weiß gar nicht, wie das im Aufstiegskampf war. Ich glaube, im Aufstiegskampf waren die ja auch relativ ruhig eigentlich die ganze Zeit, weil du hattest dann ja immer auch da wieder mehr über den HSV gesprochen. Du hast wahrscheinlich auch mehr über Darmstadt gesprochen, die ja, glaube ich, auch schon fast Meister waren an sich.
Ja, ja.
Und dann holen die am letzten Spiel noch die Meisterschaft, steigen auf und schaffen es, dass in der Bundesliga nach 19 Spieltagen keiner mehr über sie spricht.
Das ist wirklich krass, ja. Also klar hört man immer wieder, wie beeindruckend das ist bei Heidenheim und das stimmt ja auch.
Ja, aber
Aber ja.
sie sind ja keine Schlagzeile, also so, weißt du, so, es wird ja keine
Ja, das
Schlagzeile über
stimmt.
sie
Wenn das
produziert.
jetzt der HSV wäre, der auf Platz 10 steht, wäre das was ganz anderes.
Ja. So, dann würde man sagen,
Was
boah, ist
auch
das.
logisch ist natürlich.
Ja, natürlich, aber dann ist es wieder so, erst ist der große HSV und so. Aber
Ja.
Heidenheim, das erste Mal überhaupt Bundesliga von
Ja.
mit Frank Schmidt, heißt der Frank? Ja, glaub schon.
Ja.
Mit Schmidt von Oberliga Baden-Württemberg bis hin in die Bundesliga. Das ist ja
Ja.
so eine einmalige Geschichte. Die hattest du ja das letzte Mal, als Leipzig aufgestiegen ist.
So ähnlich, ja.
Ne, also.
Ja. Ja, und vor allem hast du 11 Punkte Vorsprung vor Platz 16 nach 19 Spieltagen.
Ja. Das tut mir ja schon fast leid, wenn wir jetzt so drüber sprechen. So, vor allem wird ja auch
Ja.
immer nur über Einzelleistungen gesprochen, wenn du überlegst, so,
Ja, das stimmt, das stimmt.
also es ist ja allen eigentlich so egal, dass noch nicht mal drüber gesprochen wird, dass Tim Kleindienst keine Tore schießt.
Ja.
So, ich könnte jetzt noch nicht mal sagen, spielt Tim Kleindienst überhaupt? Der ja letztes Jahr überragend, also ne, so geisteskrank, also war ja Torschützenkönig, glaube ich, oder?
Ja, müsste.
6 Tore hat er
Oder
gemacht.
Glatzel auf jeden
Sechs
Fall.
Tore und drei
Ja.
Vorlagen. Und
Ja,
19
ist wirklich
Einsätze.
krass.
Der hat auch noch jedes Spiel gespielt. Weil dann wird ja auch wieder nur, wenn du dann nach Heidenheim oder an Heidenheim denkst, oder wenn du jetzt mal, keine Ahnung, gehst in irgendeine Stadt in Deutschland, die jetzt nicht unbedingt in Baden-Württemberg liegt und auch nicht unbedingt südliches Bayern, sag mal, gehst nach Köln und fragst jetzt so, yo, 1. FC Heidenheim, sag mir, beste Spieler. Und da wird ja nur Jan-Niklas Beste genannt.
Ja, das stimmt.
Also es ist eigentlich krass, dass über diese Mannschaft so wenig gesprochen wird, obwohl sie eigentlich so für sich, für ihre Verhältnisse Großes leisten.
Ja, das stimmt, absolut. Weil du halt im absolut gesicherten Mittelfeld stehst und weil sie auch wenig, sage ich mal, mega Überraschungsergebnisse haben. Also sie holen zwar immer ihre Punkte, was an sich überraschend ist, aber sie holen halt auch sehr viele Punkte zu Hause. Und es ist, glaube ich, noch nicht passiert die Saison, dass sie ein Spiel gewonnen haben, wo ich extrem überrascht davon war.
Stuttgart.
Ja, okay. Ja. Aber es war auch ein Heimspiel und ich sage, in Heidenheim zu spielen, ist extrem eklig. Also das spiele ich lieber bei vielen anderen Mannschaften aus der Bundesliga.
Aber da würde ich sagen, warum? Also Heidenheim ist, also ich habe ja nur dieses eine VfB-Spiel gesehen, von Fan und sowas, habe ich gar nichts gemerkt in
Ja.
Heidenheim, muss ich sagen. Also es gab, also ich will nicht sagen, es war eine tote Stimmung, aber es gab einfach echt nicht viel.
Ja, ich kann es ja auch nicht sagen. Wahrscheinlich ist es auch persönliche Einschätzung, weil Werder dreimal jetzt in Heidenheim gespielt hat und dreimal verloren hat. Aber ich weiß nicht, das Stadion ist einfach winzig, es fühlt sich nicht an wie Bundesliga. Heidenheim spielt mega intensiv, gerade zu Hause. Und ja, ich weiß nicht. Also es scheint zumindest extrem unangenehm zu sein, in Heidenheim zu spielen.
Ja, also ich weiß auch nicht. Also stimmt, ja, wenn man hier so, ich glaube, keinen einzigen Auswärtssieg, wenn ich jetzt hier mal so überfliege. Nee, nämlich einen einzigen
Mann, das ist
Auswärtssieg
krass.
geholt.
Ja.
Da lage mich aber nicht drauf fest, vielleicht übersehe ich hier was, aber.
Doch, in Mainz haben sie gewonnen,
Ah ja,
1-0.
in Mainz haben sie gewonnen, ja. Aber halt auch zuletzt,
Aber
ne?
sonst nicht
Dreimal
so.
1-1 gespielt auch wieder, ne?
Ja, aber seit 6 Spielen ungeschlagen.
Ja. Oh, ja gut, Dortmund war vielleicht noch eine Überraschung ganz am Anfang. Da hat man noch viel über sie
Ja, das
gesprochen
stimmt.
gehabt. Aber es war halt auch der dritte
Ja.
Spieltag. So, du spielst halt am dritten Spieltag gegen Dortmund. Ja. Ich kann mich noch erinnern, damals, da ist die Union aufgestiegen. War das irgendwie zweiter oder dritter Spieltag, war das ja auch, wo die dann auch gegen Dortmund gespielt haben. Und war das nicht dieses total wilde Spiel, was sie dann gewonnen haben, irgendwie mit.
Nee, das war Werder letztes Jahr,
Nee, es
wo
war
sie
auch Union
das
mal.
0-2 noch drehen in der Nachspielzeit.
Union, das war eines der ersten Union-Spiele.
Weiß ich gar nicht
Union,
mehr.
BVB. Ich guck mal parallel. Aber ich meine, da gab es auch eine wilde Geschichte. So, das war eines der ersten Spiele. Ah, ja, hier alle Spiele. Das DFB-Pokal. Ah ja, dritter Spieltag in der
Ah,
Saison
stimmt, sie haben Heimspiel gewonnen
1920.
gegen Dortmund. Ja,
Und Bülter macht das 1-0. Paco Alcácer macht das 1-1. Muss ich mir überlegen, 2019 hat Alcácer noch da
ja.
gespielt. Und dann 50. und 75. Bülter und Sebastian Andersson. Das müsste
Der
der.
Doppelpack, ja,
Ich mir.
stimmt.
Und an dem Spieltag, kann ich mir den Spieltag hier auch anzeigen lassen, müsste eigentlich der VfL Wolfsburg gegen SC Paderborn gespielt haben, wenn die in einer Liga waren. Ja, weil ich war da. Und haben wir, ich glaube, so ein richtig schlechtes Unentschieden angeschaut gehabt. Also es war richtig, also es war richtig dürftig,
Ja,
das
ich hab's.
Spiel.
1-1 war es, ja.
1-1,
1 zu
ja.
1.
1-1. Kauli und Brekalo. Und dafür bin ich 700, 600 Kilometer gefahren. Ja.
Weiß ich auch nicht, wie erfolgsversprechend das ist, zu Wolfsburg gegen Paderborn zu fahren, aber trotzdem enttäuschend auf jeden Fall.
Ja, gut, also es war jetzt nicht, weil er Wolfsburg gegen Paderborn gespielt hat, um Gottes Willen.
Ja.
Ist gar nicht, aber nee, stopp, da muss eigentlich schon. Habe ich da schon. Nee. Nee. Gerade überlegt, ob ich da schon im Praktikum war. Aber es war nicht. War ein Jahr später. Ja. Aber ja, gut. Aber das nur off-topic. Ja, also. Oh. Ist sogar Behrens auch perfekt.
Ja.
Wolfsburg macht Behrens Transfer perfekt, kommt fest von Union Berlin. Gucken wir mal. Ja, gibt es sogar die Bilder zu. Ja. Das ist ja. Ist ein super Aufhänger. Kevin Behrens. Aber da verstehe ich auch nicht, warum so ein Spieler sich nicht dann einfach unsterblich macht jetzt bei Union Berlin und sagt, komm, scheiß drauf.
Ja, aber
So,
glaubst du, er hätte sich unsterblich machen können bei Union? Weil ich weiß nicht, ob er dieses Mega-Standing hatte.
meinst du nicht, dass er bei Union so.
Also ich glaube, es ist. Also er hat halt einfach extrem schlecht gespielt diese Saison. Und klar hat er irgendwo seinen Status, weil er es zum Nationalspieler geschafft hat bei Union. Aber er hat jetzt auch einfach super lange nicht geliefert.
Ja, aber also jetzt. Also, wir brauchen ja nicht um heißen Brei reden, ne? Der Mann verdient gutes Geld. Ja, hat auch bei Union Berlin gutes Geld verdient. Und er wird in seinem Leben wahrscheinlich nicht mehr arbeiten gehen müssen. Warum gehst du dann jetzt noch nach Wolfsburg?
Ja, ich verstehe es auch nicht ganz, weil du bei solchen Transfers muss ich auch immer daran denken, dass du aus Berlin nach Wolfsburg ziehst und du einfach die nochmal umziehen musst. Ich weiß nicht, ob er Familie hat, aber für einen Schritt, der sportlich im Moment nicht wirklich groß ist und ich mir auch nicht vorstellen kann, dass er so viel mehr verdient in Wolfsburg. Deswegen kann ich den Transfer nicht mal aus seiner Sicht wirklich verstehen. Ja, das stimmt.
Also warum machst du das? So, es,
Ja.
ne?
Ja, es kann was sein kann, dass er noch einen alten Vertrag hat bei Union und tatsächlich jetzt das Dreifache oder so bekommt bei Wolfsburg.
Schwierig, wirklich schwierig. Aber dann geht doch, also jetzt ganz blöd, dann geht doch in die zweite Liga. Also so sucht ja auch in der zweiten Liga was Geiles raus.
Ja.
Dann da gehst du halt, keine Ahnung, also wer jetzt nicht sagen, geht zurück nach Sandhausen oder so, ne, um Gottes Willen. Aber zeigt ja zumindest, dass er sich mit sehr kleinen Städten auskennt. Ne, wenn er aus Sandhausen kommt, gehst nach Berlin, ne, ist schon crazy. Aber dann, weißt du, also, ja, also will jetzt nicht sagen, geht zum HSV, weil das dann auch wieder, die brauchen ihn halt gar nicht. Aber such dir doch einfach eine gute, mittelmäßige Zweitligamannschaft, wo du dich nochmal, wo du nochmal um Aufstieg mitspielen kannst oder so. Pauli.
Ja, also ich glaube halt nicht, dass Union ihn jetzt unbedingt versucht hat loszuwerden. Ich glaube, er hätte auch einfach da bleiben können. Und deswegen muss er eigentlich einen finanziellen Anreiz haben für diesen Wechsel.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie lange sein Vertrag noch gelaufen wäre, aber ich glaube eher, dass Wolfsburg sich bei Union gemeldet hat und nicht andersrum.
Ja, das schon, ja. Ja, also wenn wir jetzt noch hier 2 Stunden länger aufnehmen, dann haben wir, glaube ich, mehr Transfers erlebt als in dieser ganzen Transferphase generell. Gut, dann haben wir das auch. Ich weiß gar nicht, gab es sonst irgendwas Spannendes, was man jetzt nochmal loswerden müsste?
Hab jetzt nichts im Kopf, ne?
Ich auch nicht. Es ist auch. Nee.
Gut, Pjelica und Sané, aber das ist jetzt auch schon zu lange her.
Ja, aber fandest du nicht auch, dass da ein bisschen mehr draus gemacht wurde als also am Ende?
Ja, das auf jeden Fall. Also als ich das Spiel gesehen habe, war ja auch die Aktion während irgendeiner Wiederholung und Kommentator meinte sowas wie Backpfeife von Bielitzer und dann war das so ein Wischen ins Gesicht. Klar muss ich sagen, das geht überhaupt nicht als Trainer, kannst du nicht machen, egal was Sané zu dir gesagt hat, das kannst du einfach nicht bringen und es ist extrem peinlich, aber es wird auch übertrieben, dass manche da seine Entlassung fordern oder eine deutlich längere Sperre als 3 Spiele, verstehe ich auch nicht.
Vor allem, ich finde, da wird es ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen, weil es gibt ja Sané auch wieder beteiligt, der mit Philipp Mvehne da sein Scharmützel hatte beim Spiel gegen Österreich, wurde jetzt für 3 Spiele gesperrt und alle haben dann irgendwie auf diese Sperre reagiert, ja, viel zu viel, jetzt hat er ja nur noch ein Testspiel vor der EM, ist ein wichtiger Spieler, das geht so nicht und so viel war es dann am Ende nicht und ich fand das Ding von Sané, fand ich mehr Backpfeife am Ende als das von Bielitzer jetzt.
Ja, das schon.
So, und
Aber andererseits. Ja.
beim Trainer wird dann direkt hier jetzt auf Entlassung und sowas gefordert, wo ich dann, also ne, ich bin auch komplett bei dir, ne, dass das, also ne, Handgreiflichkeiten gehören in den Sport natürlich nicht rein, keine Frage, absolut, aber man sollte dann schon einen Maßstab finden am Ende.
Ja, aber andererseits finde ich auch richtig, dass damit zweierlei Maß gemessen wird, weil das eine ist halt ein Spieler und das andere ist ein Trainer so. Und ich finde, als Trainer ist es nochmal was anderes. Das ist nochmal deutlich peinlicher und
Ja,
sagt nochmal deutlich mehr aus, finde ich.
absolut. Klar, also, ja, aber ich weiß nicht. Es sind alles erwachsene Leute, ne? Also, du kannst ja nicht mal sagen,
Ja.
also, du kannst ja auch bei Sané noch nicht mal sagen, ja, komm, der Bub ist 19 oder so. Ich meine, Sané ist auch, was ist der, 26, 27 oder so? So,
Ja.
der hat auch sein stolzes Alter erreicht, wo du weißt, ich
Es,
muss mich hier nicht mehr provozieren lassen.
bei solchen Aktionen zwischen Spielern ist zumindest noch ein bisschen entschuldigend, dass es meistens entsteht aus einer körperlichen Auseinandersetzung, aus einem harten Zweikampf.
Ja,
Dann fängt einer an zu
ja.
schubsen, dann reagiert der andere. Und bei Bielitzer war es ja wirklich eine Reaktion auf diese Handbewegung von Sané und dass er angeblich irgendwas gesagt hat.
Ja.
Und das. Was ich eigentlich am peinlichsten finde, ist, dass Bielitzer sich weigert, sich bei Sané zu entschuldigen, und so tut, als ob er im Recht wäre.
Ja, es ist schon komisch, ja. Also ganz, ganz komisch. Ja, ansonsten ist ja tatsächlich einfach wenig passiert. Jetzt Ausblick auf die nächsten Wochen. Hatten wir jetzt schon so ein bisschen ja getätigt gehabt, zumindest auf den nächsten Spieltag, wo interessant wird. Und dann natürlich der 21. Spieltag, wo wir dann nochmal ein richtiges, richtiges Topspiel haben mit Leverkusen gegen FC Bayern. Also, das wird, glaube ich, so das Spiel sein, wo es richtig heiß hergeht.
Ja.
Und bin ich sehr gespannt. Ist auch eigentlich ein komisches Datum für ein Heimspiel in Leverkusen, weil da ist ja einfach Karneval.
Stimmt.
Also, ich weiß nicht, ob man dann sagt, so, das Spiel wird eh nicht ausverkauft sein. Aber eigentlich, Bayern gegen Leverkusen,
Ja.
ein Topspiel und das Spiel findet einfach in Leverkusen statt.
Ist merkwürdig, ja.
Komische Sicherheitsbedenken, die man da dann vielleicht nochmal äußern dürfte. Ja, und dann hören wir uns ja schon wieder. Und dann ist ja, müsst ihr jetzt nicht auch irgendwann Europa anfangen wieder?
nach dem Pokal, glaube ich, dann.
15.2.
Also,
Europa League.
ja.
Und Champions League müsste dann ja, glaube ich, sogar noch
Auch.
später, oder?
Ne, Champions League müsste auch. Die strecken halt das Achtelfinale.
13.2. Ja, okay.
Ah, okay.
Oh, da kriegen wir auch Leckerbissen direkt mit Leipzig gegen Real.
Boah.
Ja. Also ereignisreiche Wochen dann. Gut, dann können wir wieder nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Lennart, vielen Dank fürs Mitmachen. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann gerne Podcast abonnieren, folgen, liken, eine Bewertung da lassen. Und dann hören wir uns in 2 Wochen dann auch schon wieder. Also,
Ja.
bis dann, schöne Fußballzeit. Wir hören uns. Ciao.
Ciao.